Sie lief den menschenleeren Flur entlang, rannte die Treppe hinunter und blieb auf der Schwelle des Eingangsportals stehen. Vom anderen Ende des Innenhofs wurde sie von Nicolas, dem Chauffeur, erkannt. Er sprang aus dem Wagen, um ihr die Tür zu öffnen. Anna schüttelte den Kopf, zog mit zitternder Hand eine Zigarette aus ihrer Handtasche, zündete sie an und genoss den herben Geschmack, der ihr in die Kehle drang. Zum Becquerel-Institut gehörten mehrere vierstöckige Gebäude, die einen Innenhof umschlossen, der dicht mit Bäumen und Sträuchern bepflanzt war. Schritte in ihrem Rücken. Laurent überquerte den Hof und ging an ihr vorbei, ohne sie eines Blickes zu würdigen. Dann öffnete er den hinteren Wagenschlag. Sein Gesicht war verkniffen, die Sohlen seiner polierten Mokassins pochten ungeduldig auf den Asphalt. Anna warf ihre Marlboro zu Boden, kam auf ihn zu und sank auf den Ledersitz. Laurent schloss die Tür, er ging um den Wagen herum und setzte sich neben seine Gattin. Nach dieser schweigsamen Zeremonie startete der Chauffeur den Wagen und glitt mit der Langsamkeit eines Raumschiffs über den abschüssigen Parkplatz. Vor der weiß-roten Schranke des Tors hielten mehrere Soldaten Wache. »Ich hole eben meinen Pass«, sagte Laurent. Anna sah auf ihre Hände, die noch immer zitterten, nahm eine Puderdose aus ihrer Handtasche und betrachtete ihr Gesicht in dem ovalen Schminkspiegel. Sie hatte befürchtet, Spuren ihrer inneren Erregung zu entdecken, doch sie blickte in dasselbe glatte Gesicht mit denselben regelmäßigen Schneefallenzügen, die eingefasst wurden von den rabenschwarzen Strähnen ihrer Kleopatra-Frisur. Sie erblickte dieselben mandelförmigen, dunkelblauen Augen und dieselben Lider, die sich mit der Trägheit einer Katze langsam schlossen. Sie sah, wie Laurent zurückkam. Er beugte sich im Wind nach vorn und schlug den Kragen seines schwarzen Mantels hoch. Plötzlich durchfuhr ihren Körper eine Welle der Wärme und Lust, und sie musterte ihn eingehender, seine blonden Locken, seine leichten Glubschaugen, die Qual, die auf seiner Stirn abzulesen war. Mit unsicherer Hand umklammerte er den Saum seines Mantels. Dabei wollte die Bewegung des schüchternen, vorsichtigen Jungen nicht zu diesem hochrangigen Beamten passen, der über beachtliche Einflussmöglichkeiten verfügte. Laurent sank auf die Sitzbank, während die Schranke sich öffnete, und grüßte die bewaffneten Soldaten, als der Wagen den Schlagbaum passierte. Die respektvolle Geste ließ Annas Wut erneut aufschäumen. »Was sollen all diese Bullen hier?« »Es sind Militärs«, korrigierte Laurent. »Soldaten.« Das Auto trieb im Verkehrsstrom davon. »Was sollen diese Soldaten?« fragte sie hartnäckig. Laurent antwortete unkonzentriert, zerstreut. »Wegen des 15O.« »Wegen was?« Er sah sie nicht an, seine Finger klopften gegen die Fensterscheibe. »15O. Das Radionuklid, das man dir für die Untersuchung ins Blut gespritzt hat. Es ist eine radioaktive Substanz.« Laurent wandte sich ihr zu, er wollte Anna besänftigen, doch seine Pupillen konnten seine Beunruhigung kaum verbergen. »Es ist vollkommen ungefährlich.« »Und diese Wächter sind alle da, weil es vollkommen ungefährlich ist?« »Stell dich nicht so dumm an. In Frankreich werden alle Vorgänge, bei denen nukleares Material verwendet wird, von der CEA, der Kommission für Atomenergie, überwacht. Und bei der CEA sind nun mal Militärs, das ist alles. Eric ist verpflichtet, mit der Armee zusammenzuarbeiten.« Anna lachte ironisch. Der Wagen passierte längst das Bièvre-Tal. Dunkle, braunrote Wälder zogen zu beiden Seiten der Autobahn vorüber. Eine Viertelstunde fuhren sie schweigend dahin. Dann begann Laurent erneut. »Du musst Vertrauen zu Eric haben. Ich lasse niemanden an mein Gehirn. Eric gehört zu den führenden Neurologen Europas. Und er ist dein Jugendfreund. Es ist eine große Chance, von ihm behandelt zu werden. Du, ich bin nicht sein Versuchskaninchen.« »Wovon redest du bloß?« »Ackermann beobachtet mich. Er interessiert sich für meine Krankheit, sonst nichts. Dieser Kerl ist Forscher, aber kein Arzt.« Laurent seufzte. »Du bist ja nicht bei Trost. Du bist wirklich verrückt?« Annas aufgesetztes Lachen sackte in der Mitte der Sitzbank wie ein eiserner Vorhang nieder. »Das ist keine Neuigkeit.« »Was hast du vor?« Abwarten, bis die Krankheit sich weiter ausbreitet? Niemand sagt, dass meine Krankheit schlimmer wird. Unruhig rückt er auf seinem Platz hin und her. Das stimmt. Entschuldige, ich rede dummes Zeug. Wieder herrschte Schweigen im Wageninneren. Von Zeit zu Zeit tauchte ein Dorf auf, einen Kirchturm umrahmend oder ein Wasserschloss, dessen makelloses Weiß im flirrenden Licht verschwamm. Kaum zu glauben, dass Paris so nah war. Laurent unternahm einen letzten Versuch, die Situation zu entspannen. »Versprich mir wenigstens, dass du noch weitere Untersuchungen machen lässt, ohne Biopsie. Es dauert ja nur wenige Tage.« »Wir werden sehen. Ich begleite dich auch. Ich nehme mir so viel Zeit wie nötig. Wir sind auf deiner Seite, verstehst du?« Dieses »Wir« missfiel Anna. Es zeigte, wie sehr Laurent sein Wohlwollen ihr gegenüber mit Ackermann teilte. Sie war schon mehr Patientin als Ehefrau. Ohne ein einziges Wort zu wechseln, überquerten sie den Pont de Sèvres und passierten Boulogne-Billancourt, bis schließlich Laurent kurz vor der Porte de Saint-Claude fragte, »Soll ich dich zu Hause absetzen?« »Nein, bei der Arbeit.« »Hattest du nicht gesagt, du wolltest dir heute frei nehmen?« »Ich dachte, ich würde zu müde sein«, log Anna. »Und ich will Clotilde nicht allein lassen. Samstag herrscht im Laden immer sehr großer Andrang.« »Clotilde, der Laden«, wiederholte er in sarkastischem Ton. »Diese Arbeit ist wirklich unter deinem Niveau.« »Du meinst unter deinem?« Laurent schwieg. Womöglich hatte er den letzten Satz überhört und reckte den Hals. Der Verkehr auf der Ringautobahn war zum Erliegen gekommen. In ungeduldigem Ton forderte er den Chauffeur auf, er solle sie da rausholen. Nicolas hatte sogleich verstanden. Er zog ein Magnetblaulicht aus dem Handschuhfach und heftete es auf das Dach des Peugeot 607. Unter Sirenengeheul bahnte sich die Limousine ihren Weg durch den Verkehr. Sie legte an Tempo zu. Nicolas nahm den Fuß nicht mehr vom Gas, während sich Laurent an die Rückenlehne des Vordersitzes klammerte und jede Bewegung des Fahrers aufmerksam verfolgte, gebannt wie ein vor einem Videospiel sitzendes Kind. Trotz aller Diplomatie, trotz seines leitenden Postens im Innenministerium, konnte Laurent die Spannung am Ort des Geschehens, die Faszination der Straße nicht vergessen. »Armer Bulle«, dachte Anna. An der Porte Maillot verließen sie den Boulevard Peripherique und als sie in die Avenue de Terne einbogen, stellte der Chauffeur die Sirene wieder ab. Anna war zurück in ihrer Alltagswelt und bevor sie die Tür des Peugeot öffnete, nahm sie das von der Sirene unterbrochene Gespräch wieder auf. »Es ist nicht nur ein Job, weißt du. Es ist meine einzige Chance, mit der Außenwelt in Verbindung zu bleiben. Sonst würde ich in unserer Wohnung ja völlig durchdrehen.« Sie stieg aus dem Wagen und beugte sich noch einmal zu ihm herunter. »Entweder ich mache das, oder ich komme ins Irrenhaus. Verstehst du?« Sie hauchte ihm einen Kuss zu und trat vor die Maison du Chocolat.